Wir kommen aus meiner Sicht mental stark auf die Welt, weil wir sind voll in unserer Mitte. Wir sind einfach am Beobachten, nichts triggert uns so richtig. Wir nehmen einfach wahr und haben Freude am Leben so. Und dann werden wir in Anführungsstrichen verzogen.
Sportmanagement Insight. Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness. Du willst wissen, wie Menschen aus der Sportbranche ticken und wie du von ihren Erfahrungen lernen kannst? Dann ist das genau der richtige Podcast für dich. Mein Name ist Lukas Vogt, ich bin Geschäftsführer an der ESM Academy und darf regelmäßig spannende Akteure aus der Welt des Sports interviewen. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist und wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen, Christoph Kleinert. Freut mich sehr, dass du heute hier zu Gast bist bei uns im Podcast. Wie geht's dir denn?
Hallo Lukas, yes, mir geht es sehr gut. Ich freue mich auf unser Podcast-Gespräch und ja, danke dir schon mal vorab für die Einladung. Bin gespannt auf alles, was wir so anschauen werden.
Sehr gut. Wir kennen uns jetzt seit ungefähr einem Jahr und wenn ich an den Christoph denke, den ich kennengelernt habe, kommt als allererstes das Wort mentales Training in den Sinn. Ich würde gerne am Anfang mal jetzt mal kurz über deine Vergangenheit sprechen. Du kannst auch ganz gut kicken, oder? Erzähl doch mal, wie so ein bisschen da deine Vergangenheit vielleicht war.
Ja, ganz gut kicken. Sagen ja immer, die Fußballer oder Fußballsprache müssen andere bewerten. Ja, aber ich bin auch selber den Weg gegangen, damals im Jugendbereich in Richtung Profifußball. Also habe da in drei verschiedenen NLZs gespielt, bei Union Berlin, beim Halleschen FC und bei Magdeburg. Dann auch Nationalmannschaftssichtung gespielt und ja, war so in diesem klassischen NLZ-Alltag drin mit Sportschule, mit Vormittagtraining, Nachmittagtraining. Das war so mein fußballerischer Werdegang, genau, bis, ja, ich weiß nicht, wie weit ich da ausholen soll, bis ich dann eben das bei mir aus verschiedensten Gründen nicht gereicht hat, bis ganz nach oben und ich dann relativ früh schon eigentlich mit 17, 18, ja, meine Begeisterung für das Thema, was ich davor noch nicht so kannte, den mentalen Bereich, entdeckt habe und da voll reingegangen bin und jetzt sehr dankbar bin dafür, dass ich das, was ich ja sehr liebe, Tag für Tag machen darf, da Fußballer und Fußballerinnen helfen, im mentalen Bereich ihr persönliches Top-Level zu erreichen.
Das wäre jetzt direkt meine nächste Frage gewesen, wann du dich das erste Mal wirklich mit dem mentalen Training beschäftigt hast. Du hast jetzt gesagt, so mit 17, 18, also war es vorher quasi im NLZ, als du noch wirklich mit 14, 15 so gespielt hast, hat es da noch keine Rolle gespielt?
Es hat noch keine Rolle gespielt, tatsächlich, weil ich gar nicht wusste, dass es das gibt. Also das war tatsächlich so ein bisschen rückblickend betrachtet, wie so ein Kreislauf, der sich immer wiederholt hat. Also Schule, Training, Spiel, Schule, Training, Spiel, immer wieder so. Ohne bewusst mal darüber zu reflektieren, was mache ich hier eigentlich gerade, in welche Richtung gehe ich eigentlich gerade und so weiter. Es ging ganz viel darum, unbewusst die Erwartungen des Trainers zu erfüllen. Es ging irgendwie darum, irgendwie am Wochenende abzuliefern oder ja, bestmöglich die Leistung zu bringen, aber ohne, dass da mal ein Impuls kam von außen vielleicht, hey, schau mal, du kannst auch nach innen schauen, deine Gedanken haben eine Auswirkung. So wie du denkst, kannst du ja auch deine Leistung beeinflussen, plus eben natürlich auch emotionale Faktoren und alles, was so dazugehört. Und das gab's damals eben noch nicht, dass da jemand mal was davon erzählt hat. Und dementsprechend bin ich als Jugendlicher, klar, habe ich schon so vielleicht auch ein bisschen überdurchschnittlich meine innere Welt und die Gefühlswelt und so wahrgenommen, aber hatte halt gar keine Ahnung. So habe mir darüber einfach gar keinen Kopf gemacht. Und dann mit 17 ungefähr bei der Nationalmannschaftssichtung durfte dann auch gegen Spieler spielen, die man jetzt auch so kennt, zum Beispiel Joshua Kimmich oder auch ein paar andere Profis aus dem Jahrgang. Und da habe ich mir das erste Mal so, weiß auch nicht mehr, wie das jetzt direkt kam, aber so Gedanken gemacht, okay, was ist denn eigentlich das, was ihn jetzt so besser macht? Weil das war schon klar zu sehen irgendwie, ich glaube, mit meiner Landesauswahl damals, wir hatten 30 Minuten Spiel, haben dann da irgendwie 4-0 oder 5-0 verloren in den 30 Minuten, also wurden da an die Wand gespielt. Und dann ist mir es erstmal so bewusst geworden, was geht denn da eigentlich ab? Okay, Joshua Kimmich zum Beispiel, der damals schon aus meiner Sicht sehr, sehr gut war, ist einfach mit einer brutal breiten Brust aufs Feld gegangen. War jetzt nicht besonders groß von der Körpergröße, aber trotzdem eine brutale Präsenz. Und dachte ich so, okay, was geht bei dem wahrscheinlich ab? Gut, der macht sich wahrscheinlich gar keinen Kopf, der spielt einfach so, geile Ausstrahlung und so. Und bei mir war eher so im Kopf immer, oh, bloß den Ball weiterspielen, oh, bloß keinen Fehler machen und so weiter. Diese typischen mentalen Themen, ja, wo ich es heute in Anführungsstrichen besser weiß oder weiß auch, wie die Zusammenhänge sind und wozu das führt, war dann natürlich so die logische Folge. Und da von dem Zeitpunkt an ich so ein bisschen gecheckt, dass da auch noch andere Dinge ablaufen, die man vielleicht nicht sehen kann, die aber eine Auswirkung haben auf das, was man dann sehen kann auf dem Platz.
Laut eurer Website, also es geht jetzt hier um Football Leverage, mit dem wir jetzt auch seit einem Jahr eine Kooperation haben, entscheidet sich Erfolg im Fußball zu 80% im Kopf. Ihr versteht es aber wahrscheinlich jetzt nicht so, dass man quasi viermal die Woche nur Mentaltraining macht und nur noch einmal Platz geht, 80-20%. Wie kann man das denn so in der Praxis verstehen, diese 80% im Kopf?
Ja, letztendlich ist ja so, alles, was wir tun, hat eine mentale Seite. Also selbst wenn jemand jetzt, keine Ahnung, wenn man jetzt sagt zu einem Fußballer, hey, du musst technisch besser werden, hat es einen mentalen Aspekt in sich, weil es hat ja einen gewissen Grund, dass er technisch noch nicht so gut ist. Und alles letztendlich, was wir ja machen, hat irgendwie ja einen mentalen Ursprung im Sinne von, dass allein, wenn wir jetzt sprechen, wie funktioniert das? Weil irgendwelche Gedanken, gewisse Muster, Rückenmark aus dem Gehirn und so weiter, verschiedene Prozesse stattfinden und wir gewisse Dinge sagen können. Und so kommt das dann auch zustande. Ich glaube, dieser Spruch jetzt bisher auf der Website, die im Übrigen auch nochmal überarbeitet wird, aber da der da steht, kann ich auch so unterschreiben, wurde, glaube ich, auch schon von sehr vielen Profitrainern gesagt. Ich glaube, in dem Fall Ottmar Hitzfeld damals, ich glaube, Jürgen Klopp hat auch schon mal sowas Ähnliches gesagt. Also, ja, und diese 80% kommen so zustande, dass, glaube ich, Jürgen Klopp hat das so gesagt, so nach dem Motto, mit meinen Füßen war ich Landesliga oder Verbandsliga, mit meinem Kopf war ich Champions League, also bin ich in der zweiten Liga gelandet. Irgendwie so hat er das, glaube ich, gesagt. Und da zeigt sich eben, dass eben der Kopf, ist natürlich nicht nur der Kopf, da muss man auch ein bisschen darüber hinausgehen, die emotionalen Faktoren und so weiter, alles, was dazugehört, einfach einen riesen Anteil dabei spielt, was man letztendlich für eine Leistung auf den Platz bringen kann.
Absolut. Und ich meine, ihr fokussiert euch jetzt klar auf den Fußball, aber ich glaube, dass man das auch auf alle anderen Sportarten wie vor allem sowas wie Tennis vielleicht oder auch Darts, ich weiß nicht, wer das geschaut hat, aber es sind so Sportarten, wo das, glaube ich, mindestens 80% entscheidend ist. Gibt es einen Unterschied, weil man da häufig, glaube ich, die Begriffe auch ein bisschen vermischt zwischen mentalem Training und der Sportpsychologie?
Mhm. Ob es einen Unterschied gibt?
Ja.
Yes. Ja, ich glaube auch in der Sportpsychologie, in der klassischen, werden gewisse Aspekte des mentalen Trainings verwendet. Ja, ich glaube, der Unterschied ist so die Herangehensweise etwas. Also auch das, was wir machen letztendlich in der Praxis, ist auch nicht nur mentales Training, sondern auch so, es geht auch ein bisschen darüber hinaus, weil wir auch den Aspekt des Coachings mit einbeziehen und ein paar weitere Aspekte noch. Ich glaube immer bei diesen ganzen Sachen, das Mentale, ich glaube viele, die auch gerade zuhören, haben das schon mal gehört und haben vielleicht noch eine Idee davon, was es ist. Einige haben das mal gehört, aber wissen eigentlich gar nicht, wie das so abläuft oder was man da machen kann. Ich probiere es mal so zu erklären. Es ist ja so, wenn du jetzt zum Beispiel, nimm nochmal dieses Beispiel Technik, ne? Du willst jetzt irgendwie dein Passspiel verbessern. Dann ist ja an sich das Training, dass du einfach immer wieder bestmöglich mit einer sauberen Technik den Pass spielst und so wirst du besser. Jetzt ist es aber so, wenn du die ganze Zeit den Pass schon falsch spielst sozusagen, ne? Weil jetzt, sagen wir mal so, Ursache ist, dein großer Zeh ist ein bisschen zu sehr angewinkelt oder so, ne? Dann braucht es eine Art Coaching, also dass der Trainer das erkennt, ne? Und zu dir sagt, hey, schau mal, das liegt daran, dass dein Zeh ein bisschen zu hoch angezogen ist, dass da was gemacht werden kann. Und dann braucht es noch was, auch ein Aspekt des Coachings, vielleicht sowas wie eine Erklärung. Schau, wenn du den Zeh gerade hältst, dann wird es wahrscheinlich dazu führen, dass das und das passiert und dann kannst du den Ball auch wieder sauberer spielen. So, jetzt ist der Spieler an dem Punkt, dass er das verstehen kann, einen Sinn dahinter sieht und gleichzeitig auch motiviert ist, das langfristig durchzuziehen. Und dann kann man natürlich noch tiefer reingehen. Das wäre jetzt so klassische Psychologie. Dann irgendwie, was ist jetzt die Ursache, dass dein Zeh so hoch ist? Und dann gibt's ja, also je nachdem gibt's ja auch verschiedene Arten und Formen der Psychologie sozusagen oder der psychologischen Behandlung, könnte man noch reingehen, ja, und dann in der Kindheit wurde mal das zu dir gesagt und deswegen ist dein C ein bisschen höher gestellt jetzt so. Genau, das sind so ein bisschen die Aspekte und ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, im Ansatz beides reinzubringen, Coaching und Training, also dass dann gesagt wird, hey, schau, dein großer C ist ein bisschen zu hoch, so, mach den mal so, das hat den Sinn, dass dann das und das passiert und dass dann der Spieler eine Erkenntnis hat oder die Spielerin und dann ins Training reingeht, also dann quasi das auch trainiert, dass dieser Bewegungsablauf zum Beispiel auch dann tatsächlich durchgeführt werden kann. So ähnlich kann man es dann auch übertragen auf den mentalen Bereich. Und das ist dann letztendlich tatsächlich mentales Training, wo dann, ja, aber aus meiner Sicht auch ein gewisser Bewusstseinsprozess stattfinden darf, dass dann nicht einfach nur gesagt wird, ja, mach mal das und der Spieler oder die Spielerin weiß gar nicht, warum. So, genau. Ja, das ist jetzt so ein bisschen Kontext, glaube ich, der wichtig ist, um die Frage, die du gestellt hast, auch tatsächlich beantworten zu können und auch greifen zu können, glaube ich.
Ja, also ich glaube, es gibt schon auf jeden Fall Felder, wenn ich das richtig verstanden habe, wo sie sich ergänzen, sehr gut auch überschneiden, aber es geht im mentalen Training mehr vielleicht auch darum, das Verhalten wirklich dann proaktiv zu steuern und halt quasi die Symptome vielleicht auch zu bekämpfen, warum irgendwas nicht klappt, und in der Sportpsychologie vielleicht noch mehr so ein bisschen um die Ursachen im Hintergrund, wo alles quasi herkommt, wenn man das mal so ein bisschen.
Genau, kann man so sagen, wobei eben auch wirklich paar Sachen, also aus meiner Perspektive so ein bisschen auch Interpretationssachen sind, also auch in der Sportpsychologie, wenn man verschiedene Sportpsychologen spricht, haben sie ihre Lieblingsthemen, weißt du, wo dann auch verschiedene Fokuspunkte gesetzt werden. Und genau, und auch ganz klassisches mentales Training, wenn man jetzt im Buch irgendwo nachliest, was ist mentales Training, dann steht da ja Vorstellungstraining, dass du halt dir gewisse Dinge vorstellst, verschiedenen Punkten. Da gibt es noch andere Trainingstechniken, aber das ist das so ein bisschen, was sozusagen die Grunddefinition ist. Und ich sage aber, auch da kann man eben deutlich darüber hinausgehen, auch wenn man dann vielleicht diesen Begriff verwendet, so. Genau.
Ja, absolut, verstanden, gut. Du bist jetzt seit über 4 Jahren bei Football Leverage. Was ist denn genau euer Ansatz? Wer seid ihr? Was tut ihr?
Yes. Also, wir bei Football Leverage sorgen letztendlich dafür, dass unsere Spieler und Spielerinnen auf mentales Top-Level kommen. Da darf man vielleicht erstmal so definieren, was heißt mentales Top-Level. Letztendlich ist es so, es gibt ja verschiedene Persönlichkeitstypen, jeder ist ein bisschen individuell anders, braucht auch andere Dinge. Am Ende des Tages geht es darum, dass die Spieler und Spielerinnen die Fähigkeit erlangen, konstant ihre Top-Leistung auf den Platz zu bringen und zu lernen, ne, mit der Pro-Methode, das ist die Methode, mit der wir arbeiten, beinhaltet Persönlichkeit, revolutionäres Training, Opportunities, sage ich gleich noch was dazu, Persönlichkeit im Sinne von, dass wir immer erstmal mit den Spielern und Spielerinnen schauen, wer bist du denn überhaupt als Mensch, dass sich jeder erstmal selbst kennenlernt, seine Stärken, wer ist diese Person, ist die Vision der Person, was sind Ziele, und da erstmal in die Persönlichkeit reingeht, weil das gewissermaßen, ist unsere Erfahrung, auch ein Fundament bildet, dass man nicht einfach nur sagt, so, okay, wir machen jetzt mal ein bisschen mentales Training, du willst Selbstvertrauen aufbauen, okay, mach mal Übung XY, das ist gut und schön, wichtig ist, und dafür stehen wir auch, für Langfristigkeit, für nachhaltigen, langfristigen Erfolg. Und da brauchst du erstmal dieses Fundament, was man eben mit dem P erreichen kann durch bestimmte Dinge. R ist revolutionäres Training, das ist genau das mentale Training, dass man gewisse Themen anschaut, wie Flow, kann man besser in den Flow kommen, Selbstvertrauen oder auch stärker zurückkommen. Von Rückschlägen oder auch Modeling of Excellence hin zu Bewegungen, ganz viele verschiedene mentale Themen, die Spieler und Spielerinnen dann nutzen für sich. Und O ist Opportunity, ist quasi, dass wir die Spieler, die das brauchen, noch aufzeigen, wie sie sich selbstständig Chancen öffnen können. Wir sind keine Berater, aber ne, wir machen eben auch öfter mal Dinge, die über den Fußball hinausgehen, die einfach sinnvoll sind für eine erfolgreiche Fußballkarriere, dass Spieler dann auch lernen, wie dieser Fußballmarkt funktioniert, dass sie sich selbstständig Chancen öffnen können und auch Selbstverantwortung übernehmen, weil das ja auch so ein bisschen, das wird ja auch in den Medien so oftmals mittlerweile so ein bisschen angezweifelt, ja, die Fußballer sind alle zu unselbstständig, dass dann auch Spieler und Spielerinnen dahin kommen, Selbstverantwortung zu übernehmen und ihre Karriere wieder selbst in die Hand zu nehmen. Das ist an sich das, was wir machen. Endergebnis soll dann eben immer sein, ich sage immer so gern, das ist so ein Spruch, den ich verwende, wie ich das interpretiere, ich oder wir helfen den Menschen dabei, mehr die Person zu sein, die sie sein wollen, ne? Also auch der Fußballer zu sein, die sie sein wollen, sein eigenes Vorbild zu werden, um dann letztendlich ja geile Karriere zu haben, auf dem Platz performen zu können und gleichzeitig noch Freude dabei zu haben, weil das ja auch so etwas bringt ja auch keinem etwas, wenn er jetzt ganz nach oben kommt, aber dann sich scheiße fühlt und irgendwie ein scheiß Leben lebt, und irgendwie das so zu kombinieren, langfristig, ich glaube, das ist das, was wir machen, und das zeichnet uns auch aus, mit ein paar weiteren Aspekten.
Sehr gut. Wenn du jetzt mal so quasi das ein bisschen skizzierst im Kopf, wenn irgendwie Spielerinnen oder Spieler zu euch kommen, Gibt es da so irgendwie so eine Top 3 der Probleme, die ihr in den letzten Jahren einfach so herausgefunden habt, die immer wieder auftreten?
Yes, also gibt es definitiv. Es gibt natürlich auch, muss man auch immer schauen, wo steht dieser Spieler oder diese Spielerin in seiner oder ihrer Karriere, ne? Also wir haben tatsächlich wirklich von Kids, die irgendwie 10 sind, wo wir die allerersten Schritte gehen, so zum Teil bis tatsächlich so Profis, die 32, 33 Jahre alt sind, ist irgendwie alles mit dabei. Klar, die allermeisten sind junge, ambitionierte Fußballer, die irgendwie entweder schon ja sehr hoch spielen in der Jugend oder gerade den Schritt zum Profi gemeistert haben. Das sind so, würde ich sagen, die meisten. Genau, und ja, die also erstmal ist wichtig, wenn jemand zu uns kommt, machen wir erstmal so einen Mentaltest mit diesem Spieler oder der Spielerin. Das heißt, wir stellen fest, wo steht denn dieser Spieler oder diese Spielerin im mentalen Bereich. Dieser Test basiert auf ja Selbsteinschätzung, ne? Und gleichzeitig gibt er uns einen riesen Aufschluss und ist auch tatsächlich sehr, sehr, sehr präzise, wo wir dann gewisse Dinge schon herausfinden können. Und die Hauptprobleme, die die meisten Spieler und Spielerinnen haben, ist ganz klassisch. Nummer 1, Angst vor Fehlern. Die meisten haben irgendwie in irgendeiner Form Angst davor, Fehler zu machen, weil, also könnt ihr jetzt auch noch erklären, warum das so ist und so weiter. Aber das ist auf jeden Fall das Erste. Nummer 2, Umgang mit Druck jeglicher Form. In der allermeiste Druck ist natürlich selbst gemacht von den meisten. Darf man eben auch lernen zu verstehen, woher kommt das, wie geht das, wie kann man besser damit umgehen. Das sind so die beiden Hauptthemen, Angst vor Fehlern und Umgang mit Druck. Und dann als drittes würde ich mehrere tatsächlich einordnen. Wenn ich mich da jetzt festlegen müsste auf 1, würde ich wahrscheinlich sagen, Umgang mit äußeren Faktoren jeglicher Art. Sei es bei den jüngeren Spielern vielleicht, wenn die Eltern zuschauen oder der Trainer reinruft, oder bei den Älteren, die dann vielleicht auch ein bisschen höher spielen, ne, Umgang mit Zuschauern, Medien, hier und da. Also ich würde sagen, das sind so die Top 3 schon, die eigentlich bei fast jedem irgendwie in einer gewissen Form vorkommen.
Gehen wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter darauf ein, aber du hast jetzt gerade eine Sache gesagt, die finde ich ganz spannend, dass eure Jüngsten so 10 Jahre ungefähr alt sind. Würdest du sagen, für dich irgendwie ist, dass es so eine Mindestaltersgrenze gibt, kann man quasi, jetzt vielleicht auch weniger nur auf den Fußball bezogen, aber könnte man auch, macht Sinn, theoretisch vielleicht auch irgendwie mit einem 6-7-Jährigen in der Grundschule schon irgendwie mentales Training zu machen, wenn der bestimmte ja Situationen in der Schule oder sowas hat? Oder sagst du da, sind die noch zu jung? Ja, was ist da so deine Erfahrung?
Ja, also kann auf jeden Fall Sinn machen. Hier ist halt wieder wichtig, ne, das ist wirklich extrem wichtig jetzt in diesem Punkt, der Ablauf noch. Also die Inhalte und der Ablauf sind halt anders. Also man darf erstmal verstehen, so ein bisschen auch die Entwicklungsstadien eines Menschen. Wie sind die Hauptgehirnwellen in den verschiedenen Entwicklungsphasen? Was macht dann auch Sinn, irgendwie reinzubringen? Aber ich sag klar, wenn, das ist ja letztendlich das, was die Eltern auch dann an sich in der Verantwortung haben. Ich meine, wir alle sind irgendwie mal geboren worden und waren irgendwie schon. Das ist im Übrigen meine Definition für mentale Stärke, wenn wir in unserer Mitte sind. Das heißt, vollkommen die Person leben, die wir selbst sind. Das ist aus meiner Sicht mental stark. Wir kommen aus meiner Sicht mental stark auf die Welt, weil wir sind voll in unserer Mitte. Wir sind einfach am Beobachten. Nichts triggert uns so richtig. Wir nehmen einfach wahr und haben Freude am Leben. So. Und dann werden wir in Anführungsstrichen verzogen, ne, nicht bewusst, so macht auch keiner mit Absicht, aber dann kommen irgendwelche Erfahrungen rein, die vielleicht nicht optimal sind, oder wir bekommen irgendwelche Glaubenssätze gelernt, sei es im Kindergarten von Erziehern oder von anderen Kindern oder was auch immer, die nicht optimal sind vielleicht für unsere persönliche Entwicklung oder für unser persönliches, ja, auch, ja, sagen wir Entwicklung, einfach gesagt. Genau. Und ja, da kann man natürlich schon gewisse Dinge nutzen, wo, glaube ich, auch Eltern, die sich mit diesem Thema beschäftigen, gewisse Dinge reinbringen können. Ich glaube auch, also das ist vielleicht weniger mit mentalen Training zu tun, aber dass da auch wichtig ist, dass irgendwie die Eltern sich schon mit Erziehung, wie möchte ich mein Kind bestmöglich erziehen, was sind Dinge, die ich weitergeben möchte, beschäftigen dürfen. Weil natürlich ist es so, Kinder und Jugendliche, die bis zum 14. Lebensjahr bestmöglich viel Liebe erfahren haben und einfach eine geile Erziehung sozusagen, die werden es auch leichter haben nach dem 14. Lebensjahr, ne, wenn die Pubertät startet und so, sich alles umstellt und mehr sie dann mehr so auf sich gestellt sind und mehr, noch viel mehr in die Selbstverantwortung reingehen, werden es dann auch leichter haben, weil sie auch ja ein gewisses Urvertrauen da mitbringen, leichter haben, ein gewisses Selbstvertrauen schon zu haben oder weiter aufzubauen und auszubauen. Das heißt, an sich gibt es da, wenn man so möchte, aus meiner Sicht kein zu früh, aber es ist natürlich auch sehr wichtig zu verstehen, was genau dann da gemacht wird. Also man kann jetzt nicht sagen so, ja, mit einem 6-Jährigen solltest du so arbeiten wie mit einem 18-Jährigen. Ja, das ist natürlich absoluter logisch. Quatsch. Aber es gibt gewisse Dinge, die da schon sinnvoll sind und wo man schon präventiv, das ist ja auch wie wir arbeiten, noch viel auch präventiv, also nicht nur, okay, du hast jetzt ein Problem, das lösen wir, natürlich auch, aber auch, dass man schaut, was kann man präventiv schon machen, dass du bestmöglich vorbereitet bist für Herausforderungen, die vielleicht auch in Zukunft kommen werden.
Genau. Super spannende Einblicke, danke dafür. Jetzt aber nochmal zurück zu der Frage davor. Du hast die zwei Punkte angesprochen, Angst vor Fehlern und Umgang mit Druck. Jetzt habe ich das Gefühl, dass es in den letzten Jahren im Bereich mentales Training oder Sportpsychologie es an Bedeutung gewonnen hat, auch bei den professionellen Vereinen, es wichtiger wird, da mehr Augenmerk drauf gelegt wird. So Themen, Angst vor Fehlern, Umgang mit Druck, kommen ja nicht von irgendwo her. Ich meine, natürlich gibt es bestimmte Situationen, wo man sich einfach so, einfach seine eigenen, also die Ansprüche an sich selber hat und die halt eben erfüllen will. Aber ganz häufig ist es ja auch von außen. Wenn wir uns jetzt mal in der Z anschauen, es geht darum, okay, du bist im ständigen Konkurrenzkampf. Wer schafft es in den nächsten Jahrgang quasi mit rein? Wer wird nominiert für den Kader? Wer, so wie es bei dir damals auch war, schafft es dann vielleicht sogar Nationalmannschaft irgendwie in diese Dinger? Passiert da auch schon was in den Vereinen, dass man eben nicht nur dann ihr quasi dafür da seid, um die Symptome zu bekämpfen, sondern mehr auch an die Ursachen schon rangeht, eben durch Regeländerungen, durch was auch immer man da machen kann als Verein, um quasi es zu unterstützen, dass die Kinder gar nicht erst so viel Angst vor Fehlern, also so viel Angst haben machen müssen, Fehler zu machen, also dass man da irgendeine andere Fehlerkultur entwickelt, dass man den Druck ein bisschen rausnimmt. Merkt ihr da was?
Ja, also ich glaube schon, dass das Thema an Bedeutung gewonnen hat, wie du ja auch absolut richtig gesagt hast, und deswegen oder auch darüber hinaus dann schon ein bisschen was passiert. Ich glaube, speziell ist jetzt meine persönliche Perspektive, dass wenn etwas passiert, das oftmals noch so ein bisschen, sag mal, das punktuell ist, also dass dann mal ein Trainer im NLZ sich zum Beispiel mit dem Thema auseinandersetzt und dann gewisse Dinge absolut richtig irgendwie reinbringt, ne, aus meiner Perspektive richtig und sinnvoll, oder auch einzelne Trainer vielleicht gewisse Dinge auch schon intuitiv absolut richtig machen, so. Aber natürlich das Grundsystem, also es ist ja immer, ne, es ist ja, auch da ist ein System letztendlich, und dann gibt's einzelne Leute, die sich in diesem System bewegen. Und aktuell nehme ich das zumindest so wahr, dass das Grundsystem, ne, da klar, da auch dann ein paar Sachen passieren. Meine persönliche Perspektive oftmals dann auch so, dass es sich gut anhört, wird dann mal so, ja, wir haben jetzt hier eine Riesentagung gemacht und so. Die Frage ist dann immer, ich bin immer sehr, sehr, sehr menschenorientiert, und was dann tatsächlich bei den Jungs auch ankommt. Also Fakt ist immer noch, dass Spieler aus Top-NLZs zu uns kommen und sagen zum Teil, Sportpsychologen, ja, haben wir irgendwie im Verein, aber ich weiß gar nicht, wofür die richtig da sind, so, ne? Und auch jetzt da gibt's auch Sportpsychologen, die großartige Arbeit machen, die das auch super kommunizieren, auch Vereine, wo ich weiß, dass die Spieler extrem gerne dahin gehen und einfach auch, ja, geile Typen oder großartige Frauen sind, die das praktizieren und da weiterhelfen, und gleichzeitig, ja, glaube ich, dass da auch einiges gemacht werden kann, und aktuell nehme ich es eher so wahr, dass punktuell etwas gemacht wird, wenn eine Einzelperson sich schon ganz gut mit dem Thema auskennt oder auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus denkt, aber wahrscheinlich am großen Ganzen noch ein bisschen was geschraubt werden darf und allein das Bewusstsein der Jungs und Mädels, was es denn genau ist, weil viele, ne, sind eben auch noch so drin in dem Denken, ne, wie du gesagt hast jetzt zum Beispiel, das ist ja so das klassische Symptombehebung, weißt du, so, okay, das ist ein Symptom, du hast jetzt ein Riesenproblem, jetzt machen wir da mal was, ne? Und aber so dieser Ansatz, hey, präventiv, du kannst schon vorbereiten, was dafür tun.
Und auch nachhaltig, ja, dann, nicht nur einmal jetzt nachhaltig das Problem lösen, sondern halt langfristig auch damit umgehen.
Du sagst es,
sind da ist noch was zu tun. Die Sportpsychologen im Verein eher Konkurrenten zu euch, weil sie quasi dann irgendwie Leute nicht mehr zu euch kommen? Oder sind die sogar eher Sparringspartner, weil sie vielleicht die jungen Spielerinnen überhaupt erstmal auf das Thema aufmerksam machen, die sie sich dann intensiver damit beschäftigen und dann vielleicht auf euch stoßen?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich würde sagen, eher Sparringspartner aus meiner Sicht, weil eben das Thema ja ja, so oder so, das ist ja auch unsere Vision, mit zu helfen, das mentale Training, so die innere Arbeit, zu einem elementaren Bestandteil im Fußball werden zu lassen. Dementsprechend gibt es sozusagen für uns jetzt keine Konkurrenz im Sinne von, dass wir sagen, oh, den darf es jetzt aber nicht geben oder was auch immer, sondern eher so, sind wir froh für jeden, der das Thema irgendwie reinbringt und da was macht, weil ich glaube eben, das ist überhaupt gerade die Phase, wo wir gesellschaftlich stehen, so, dass das mehr reinkommen darf. Ja, eher Sparringspartner und es ist einfach auch verschieden irgendwie, ja, so verschieden in dem Sinne, dass halt das echt vom Verein zu Verein. Klar, es gibt diese Regelung, dass im NLZ mindestens ein Sportpsychologe angestellt sein muss für die Zertifizierung. Ne, aber wie das gelebt wird, ist natürlich noch voll individuell. Ich weiß jetzt nicht, ob dieses Jahr da irgendeine Regeländerung kommt, aber jetzt zumindest letztes Jahr und die Jahre davor war es eben noch so, dass diese Regelung schon da ist. Das meine ich somit, hört sich super an. Aber manchmal in der Praxis, was dann tatsächlich ist, ja, ist dann halt da, aber wie es dann genutzt wird oder was für Potenziale noch da sind und was für auch andere Herausforderungen noch da sind, ja, das wäre ein Riesenthema, da jetzt noch so reinzugehen.
Passt.
Da ist, wie gesagt, noch etwas zu tun. Dementsprechend ist es sicher cool, dass Spieler und Spielerinnen schon davon Dinge mitbekommen, aber ja, dann viele auch dann gut abgedeckt sind im Verein und einige aber auch dann gerne zu uns kommen, weil sie vielleicht auch, ja, das ist ein Riesenvorteil, den wir haben, dass wir halt einfach nicht vom Verein bezahlt sind und dementsprechend vielleicht auch nochmal, ja, bei den einen oder anderen mehr Vertrauensvorschuss haben und so.
Ja, das ist auch das Feedback, was ich in den letzten Jahren bekommen habe. Immer, es geht ja auch so um eine gewisse Distanz. Also es sind ja auch Themen vielleicht, über die man nicht mit Leuten reden will, die dann wieder gleichzeitig auch Kontakt zu deinem Trainer haben und zu deinem Sportdirektor oder wie auch immer. Absolut. Hast du ein Paradebeispiel von einem mental starken Spieler oder einer mental starken Spielerin?
Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Also ich glaube eben, wenn man darüber spricht, mental stark, ich glaube, das stereotypische Bild, was irgendwie im Kopf sich auftut, ist irgendwie so der Leader, ne, der so vorangeht. Ich weiß nicht so, wer den noch kennt, Arturo Vidal oder ein Gattuso, die sich so richtig reinhauen in die Zweikämpfe und so. Könnte man jetzt sagen, okay, das ist ein Paradebeispiel für mental starken Spieler. Ich sag, das stimmt auch, das ist sicher nicht falsch. Ich sag aber auch, es gibt mental starke Spieler, die trotzdem irgendwie auch einen anderen Charakter haben. Ich finde zum Beispiel Harry Kane zum Beispiel aus meiner Sicht auch brutal mental stark. Den hört man aber nicht die ganze Zeit auf dem Platz, weil der jetzt laut rumschreit oder so, aber der ist einfach immer fokussiert, der ist am Start, der macht konstant seine Tore. So, ist aus meiner Sicht auch ein mental starker Spieler, ne, man könnte sagen Silent Leader, wäre jetzt so ein Begriff, wie man ihn vielleicht beschreiben könnte. Ein Erling Haaland aus meiner Sicht ebenfalls, der glaube ich auch mit so ein paar Statements, wo man zwischen den Zeilen lesen kann, nicht so extrem aktiv, aber schon so ein paar Sachen, wo man zwischen den Zeilen lesen kann, glaube auch eine bisschen eine Bewegung mit antreibt. Also ich hatte echt, wo Erling Haaland das erste Mal in der Champions League diesen Meditationsjubel gemacht hat, war schon so, dass der ein oder andere Spieler daraufhin ein paar Tage später auf mich zukam und gesagt, Christoph, Meditation, was ist das eigentlich und so, können wir da auch was zu machen? Ja, absolut. Ne? Also ich würde sagen so, dass man das so betrachten darf, dass es eben verschiedene Persönlichkeitstypen gibt und für mich ist jeder eigentlich ein Leitbild dafür, der komplett diese Person, die er selbst sein möchte, vollkommen lebt. Das kann so sein wie Harry Kane, bisschen seine Art und Weise ein bisschen ruhiger, aber sehr konstant, sehr fokussiert mit seinen Skills, die er hat. Es kann jemand sein wie, nehmen wir nochmal Gattuso, der sich voll reinhaut in die Zweikämpfe und das geil findet, das voll zu ihm passt. Und es kann auch jemand sein, der vielleicht eher technisch versiert ist und diese Dinge reinbringt. Ja.
Ja. Im modernen Fußball geht es ja extrem viel um Daten. Also die Vereine arbeiten alle mit irgendwelchen Analysten, die entweder die einzelnen Spieler oder auch das Spiel im Gesamten auswerten nach jedem Spiel. Es gibt viel Videoanalyse. Gibt es eine Möglichkeit, mentale Stabilität irgendwie messbar zu machen?
Gibt es wahrscheinlich irgendwie wissenschaftliche Faktoren, wie man das messbar machen kann? So, ich habe da auch mal etwas gesehen von einer Firma, ich weiß gerade nicht mehr den Namen, die zum Beispiel mit Liverpool auch zusammenarbeiten, die mit EEGs, also so Gehirn, Gehirnmessungen, Gehirnmessungsgeräten, quasi da gewisse Messungen vornehmen und dann dem Spieler dahin Feedback geben können, was vielleicht bei Standardsituationen, da ging es glaube ich viel um Elfmeter und Standardsituationen, was er da noch machen kann, dass irgendwie andere Gehirnareale angeregt werden. So Sachen kann man schon machen. Ich glaube, man kann sich ja alles nutzen, was die Wissenschaft und die Technik aktuell hergibt. So, ich glaube, viele Sachen sind einfach noch nicht so weit entwickelt oder so wie ein Smartphone, weißt du? Dass es halt auch sehr im mentalen Bereich sehr so praxisorientiert ist, wo man dann tatsächlich auch, weißt du, im alltäglichen, so wo jetzt vielleicht auch der semiprofessionelle Verein was damit machen kann. Also die Sachen sind halt einfach noch, ja, sehr so exklusiv oder auch, ne, gibt es noch nicht so viel oder halt auch noch, ja, wie es ja mit allem ist. Ich meine, irgendwie letztens Bild gesehen, dass irgendwie ein Staubsauger erfunden wurde, war das irgendwie noch eine riesen Pferdekutsche und jetzt hat jeder irgendwie einen Handstaubsauger bei sich zu Hause. Und so ist es, glaube ich, auch mit diesen Sachen, dass es da Möglichkeiten gibt, sicher, die aber noch nicht so alltagstauglich sind. Genau.
Wie läuft denn die Zusammenarbeit mit Sportdirektoren und vielleicht auch Spielerberatern ab? Ist da, die haben ja häufig das Ziel, dass sich die Spieler wirklich ausschließlich eben auf den Fußball fokussieren, quasi alles andere lenkt irgendwie nur ab, oder es war lange irgendwie so die Meinung. Was habt ihr da für Erfahrungen? Wie hat sich das vielleicht auch in den letzten Jahren entwickelt, so diese beiden Parteien, Sportdirektoren und Spielerberater?
Also erstmal zu diesem Aspekt, nur auf Fußball fokussieren, alles andere lenkt ab. Da gibt's aus meiner Erfahrung auch ganz klar verschiedene Typen. Für einige ist es sogar extrem gesund und extrem powerful, nebenbei noch etwas zu machen, wie zum Beispiel ein Studium bei euch oder verschiedenste andere Dinge, Hobbys auch nachzugehen, um Ausgleich zu haben, auch zum Fußball. Ne, es gibt dann auch den einen oder anderen, der wirklich das braucht. Ne, man sagt ja immer so schön in der Fußballsprache, Plan A und 100% nur Plan A, nur das und so. Gibt es sicher auch einige. Genau, aber ich glaube, es ist schwierig zu sagen, jetzt pauschal zu sagen, hey, man sollte jetzt sich nur auf Fußball fokussieren oder man sollte diesen Weg gehen oder diesen Weg gehen, das dann wieder ein bisschen individuell. Und jetzt eine Nachfrage zu deiner Frage, wie meinst du genau, sich die Sportdirektoren und auch Berater, wie sich das entwickelt hat?
Kommen, habt ihr beispielsweise ausschließlich Kontakt mit den Spielern selbst oder kommen auch Spielerberater auf euch zu und sagen, hey, Christoph, Nico, wer auch immer, habt ihr da irgendwie eine Möglichkeit mal mit, ich habe keine Ahnung, 10 Spieler im Portfolio und habt ihr da eine Möglichkeit mal mit denen was zu machen, wie auch immer?
Yes, also Sportdirektoren tatsächlich noch weniger, da geht es dann eher darum, so eine Anfrage, hey, man irgendwie für den ganzen Verein was machen, irgendwie so, wenn sowas mal stattfindet, aber eher weniger. Ein Berater kommt auch ab und zu mal vor, Berater, die sich dem bewusst sind und die dann auch das so sehen. Ich sage aber auch in der breiten Masse, es gibt ja auch enorm viele Berater. Ich glaube, bei mir im Podcast hatte ich auch mal René Adler zu Gast, der hat irgendwas mal gesagt. Ich weiß nicht, ob das genauso gestimmt hat, der wusste ja auch nicht ganz genau, aber so nach dem Motto, es gibt mehr Berater als Fußballspieler und das fand ich schon ganz crazy.
Also das heißt, für Deutschland hat das gegolten, ja. Jetzt hat sich ja ein bisschen geändert durch die neuen FIFA-Regularien, dass du jetzt quasi in die FIFA-Lizenz brauchst, aber in der Zeit, wo es die quasi nicht gab, gab es in Deutschland mehr Spielerberater, als es Spieler in den ersten drei Ligen gab, ja.
So, und dann kann man sich ja auch vorstellen, auch da ist natürlich wieder so unterschiedliches, ich nenne es jetzt mal Bewusstseinslevel der Leute, ne? Es gibt dann auch sicher mal über 80%, die dann immer noch so dieses alte Denken, oh, das ist mein Spieler und ich muss den schützen und so weiter. Und dann gibt's aber auch viele und das sind dann ja auch meistens die, die wahrscheinlich auch in der heutigen Zeit langfristigen Erfolg haben, die dann eben sich darüber bewusst sind und dann eben auch sich Experten aus anderen Bereichen dazu holen, sei es einen noch Athletiktrainer, sei es vielleicht uns als mentale Begleitung für die Spieler, die das halt dann auch so checken, nenne ich es jetzt mal, und die Spieler dann auch zu uns bringen oder eben nachfragen, wie läuft das ab und so weiter und so fort. Genau, also wirklich Sportdirektoren stand jetzt eher noch weniger, weil die eher auch wahrscheinlich auf den hauseigenen, nenne ich es jetzt mal, Sportpsychologen zugreifen oder da was nachfragen, wenn sie da überhaupt was machen in diesem Bereich, ne? Und Berater, je nach Bewusstseinslevel.
Sehr gut. Ihr fokussiert euch ja jetzt ausschließlich auf Fußball, was auch meiner Meinung nach absolut sinnvoll ist, da einfach seine Kernkompetenz walten zu lassen. Holt ihr euch aber trotzdem vielleicht Input mal von anderen Sportarten, wie da das mentale Training so abläuft oder wie es allgemein quasi in die Sportart integriert ist?
Mhm. Ja, genau. Also du sagst absolut richtig, wir sind voll auf den Fußball fokussiert, weil wir da einfach unsere Kernkompetenz haben und, glaube ich, auch Fußballer gewissermaßen schon nochmal andere Typen sind oder auch andere Frauen, Typfrauen vom Ding her. Und ja, definitiv, das ist generell etwas, was ich persönlich sehr liebe, in anderen Bereichen auch mal zu schauen, was sind da so die Prinzipien, die funktionieren, was wird da so genutzt und das wieder auf den Fußball zu übertragen. Das hat mir auch schon die ein oder andere Idee und den ein oder anderen Geistesblitz gebracht, so gewisse Dinge so zu übertragen, zu kombinieren und so weiter. Und ja, ganz grundsätzlich glaube ich auch, dass einfach viele Sportarten schon da deutlich weiter sind als der Fußball. Also ja. In diesem Bereich. Also ganz am Anfang, wo ich so ja, 20 war, so in diesem Zeitraum, war, wo ich mich dann so noch intensiver damit beschäftigt habe, irgendwie Kurse, Seminare besucht habe und so weiter, mich nach Leuten formiert habe, damals auch viel so kostenfrei für Mentoren so gearbeitet, so geschaut, wen gibt's denn da alles, hatte ich das Gefühl, also mindestens jeder Zweite war irgendwie, ja, ich komme aus dem Tennis, ja, ich komme aus dem Tennis, ja, ich komme aus dem Tennis. Und es gibt ja auch, das allererste Buch ist so The Inner Game of Tennis, sagt man auch, dass eins der ersten Bücher ist, so den mentalen Bereich, das ist Sportpsychologie und so weiter, mal dieses Thema aufgegriffen haben. Und ja, dementsprechend ist es auf jeden Fall absolut sinnvoll, auch von Einzelsportarten da was abzuschauen und da was zu schauen, weil eben, ja, dass da auch noch ganz anders, schon eine ganz andere Selbstverständlichkeit genießt. Ne?
Ja, ich glaube auch teilweise, wenn man einfach mal andere Länder sich anschaut, also ich könnte mir vorstellen, dass so der nordamerikanische Raum da vielleicht auch schon deutlich weiter einfach ist, einfach insgesamt eine Offenheit für das ganze Thema. Also jetzt nicht mal explizit irgendwie, ob die da dann besser auch arbeiten, das will ich jetzt gar nicht werten, aber dass sie prinzipiell einfach sowohl Sportdirektoren als auch Spieler als auch die ganze Medienlandschaft vielleicht auch einfach offener für dieses Thema ist. Wenn wir jetzt nochmal zurück auf wirklich euch konkret zu sprechen kommen, ich habe mich jetzt angemeldet für das Coaching. Wie läuft es konkret ab? Was kann ich da bei euch erwarten?
Ja, super spannende Frage. Also erstmal, wie ich vorhin, glaube ich, schon kurz gesagt habe, gibt es eben Mentaltest, der ausgefüllt wird, wo dann der Coach sehen kann, wo du jetzt gerade stehst, ne, in deinem mentalen Bereich. Und dann schauen wir, was genau das Richtige ist. Wir arbeiten immer mit unseren Spielern und Spielerinnen über mindestens ein Jahr zusammen. Das ist mal die allermindeste Laufzeit, mit den allermeisten über mehrere Jahre. Und da schauen wir dann am Anfang, ne, wie gesagt, wo du gerade stehst und was jetzt genau das Richtige ist für dich. Schauen dann, was ist der richtige Ablauf. Wir haben sehr viele verschiedene Möglichkeiten, auch digitale Trainingsmöglichkeiten, die bei uns mit dabei sind. Wir haben ja da auch eine eigene App entwickelt, wo sozusagen, ja, da gewisse Dinge drin sind, die dich begleiten dann in der Zusammenarbeit, so dass wir eben genau das bieten können, weißt du, diese Mischung aus mentalem Training, teils Coaching, auch zum Teil, wenn das gewünscht ist, Gruppencoachings, kann auch extrem wertvoll sein, der Austausch auch mit anderen Fußballern, die eben sich auch mit dem mentalen Bereich beschäftigen und stellen dann da genau das Richtige zusammen, was eben genau für dich passt. Und gehen dann da mit dir den Weg, Step by Step, ne, mit, wie gesagt, Fundamentsaufbau, was genau richtig ist für dich, dann mit den richtigen Themen. Meistens ist so das, was ich als, ja, was einfach sinnvoll ist, ist, dass ganz am Anfang das Hauptproblem oder die Hauptherausforderung gelöst wird. Ist meistens jetzt kein Riesending, braucht nicht lange, dann ist das meistens gelöst und dann die Spieler und Spielerinnen schon top Ergebnisse, fühlen sich ganz anders auf dem Platz und so weiter. Und dann geht aber das, was eben viele, die sich noch nie damit beschäftigt haben, vielleicht noch nicht so ganz checken, dann geht's erst wirklich los. Das ist dann das wirkliche Trainieren, die wirkliche, in Anführungsstrichen, Arbeit, wenn dann wirklich das Fundament aufgebaut wird, wirklich langfristig die Dinge entwickelt und ja, verändert werden. So, genau, das ist letztendlich so, wie wir vorgehen. Du merkst es auch ein bisschen individuell, deswegen ist gerade schwierig für mich zu sagen, es passiert genau das, also könnte ich schon, aber es kann dann sein, dass du dich jetzt anmeldest oder auf uns zukommst und bei dir ist es nochmal ein Stück weit anders, weil du vielleicht schon auf einem anderen Level bist und wir deswegen erkennen, okay, bei dir brauchst du eher das und das. Genau, also da haben wir so eine Mischung aus gewissermaßen einer gewissen Struktur, glaube ich auch das, was wir oft als Rückmeldung bekommen, hey, super strukturiert, was ihr macht, so, aber auch, ne, was auch extrem wichtig ist, Individualität, wo wir die Spieler und Spielerinnen begleiten.
Das finde ich zwei extrem wichtige Punkte, die du genannt hast. Einmal diese persönliche Betreuung, weil das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für die Spieler, dass sie einfach einen Ansprechpartner haben, an den sie sich wenden können, wo sie auch sicher sein können, okay, der kennt mich jetzt halt auch und nicht wie beim Callcenter, du rufst jedes Mal an und erzählst deine Geschichte wieder von vorne. Und das Zweite ist auch diese Langfristigkeit. Ich glaube, dass das ganz viele unterschätzen, dass sie, oder ich weiß nicht, ob ihr häufig vielleicht auch Anfragen habt von Leuten, die kommen und irgendwie so nach der schnellen Lösung suchen und ich buche jetzt 3 Coachings hier, 3-mal eine Stunde und danach steige ich 2 Ligen auf quasi. Das ist vielleicht so ein bisschen der Trugschluss, den einige haben. Und wie du es gerade gesagt hast, man kann schnell so erste Erfolge erzielen, aber das ist halt nicht die langfristige Arbeit, die ihr eigentlich machen wollt.
Genau. Ja, ich glaube tatsächlich, dass viele, die zu uns kommen, das dann zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen auf dem Schirm haben, weil wir das, glaube ich, auch viel so in, in Sachen, die wir irgendwie rausgeben, schon mit reinbringen, dieses Mindset, weil wir das als extrem wichtig ansehen, dass die Langfristigkeit ist einfach extrem wichtig, weil eben ja auch da, ganz einfach gesagt, das Gehirn wie ein Muskel funktioniert und auch da, ne, wenn du jetzt ein extrem, keine Ahnung, Bodybuilding-Buddy haben möchtest, so, dann wird es wahrscheinlich auch keiner sagen, oh gut, gehe ich mal 3-mal ins Gym und das war's dann, sondern jeder wird wissen, alles klar, wenn du das möchtest, dann wirst du aber auch tatsächlich regelmäßig trainieren dürfen, deine Ernährung achten dürfen und so weiter und so fort. Und das ist hier natürlich auch so. Du kannst gewisse Dinge, die schon an der Oberfläche sind, sehr schnell lösen, fort auflösen, wenn du die richtigen Tools an der Seite hast, vielleicht auch den richtigen Coach an der Seite hast. Und dann geht's aber richtig los mit den Sachen, wo du jetzt dir noch nicht mal vorstellen kannst, dass das möglich ist für dich.
Christoph, ich würde gerne langsam zum Abschluss kommen und hätte jetzt noch eine sehr spezifische Frage. Ich weiß nicht, ob du da jetzt so spontan darauf antworten kannst, aber einfach aus deiner Erfahrung raus, hast du 3 Tipps irgendwie, die du jedem Spieler immer oder die immer wieder kommen, egal ob der jetzt in der U14 gerade spielt oder vielleicht auch ein Harry Kane ist, der quasi schon viel erreicht hat, auf Champions League Niveau spielt, einfach so 3 Punkte vielleicht, die jeder mal bei sich selber irgendwie ansetzen kann und irgendwie in den Alltag versuchen kann zu integrieren.
Yes, ich merke schon, da kommen ganz, ganz viele Sachen auf, so. Ich mach's mal einfach. Nummer 1, tatsächlich beschäftige dich mit dir selbst und mit deinen Stärken. Klingt sehr basic, ist sehr basic, ist aber extrem wertvoll. Ich habe schon so viele Spieler und Spielerinnen erlebt, so die auf die Frage, ja, was sind denn so deine Stärken? Ja, ich kenne meine Stärken. Und was sind deine Stärken? Technik, Schnelligkeit und ja, irgendwie Physis noch. Junge, das sind keine Stärken, sind Überbegriffe für Riesenbereiche. Was sind deine Stärken? Was macht dich aus? Was macht dich besonders? Wenn du sagst Technik, Schnelligkeit, dann bist du vergleichbar mit Millionen anderer Spieler. Und ja, dann wirst du wahrscheinlich nicht wirklich, ne, die prozentuale Chance, wirklich nach ganz oben zu kommen. Fußball ist sehr, sehr gering. Dann wirst du dich wahrscheinlich schwierig durchsetzen können, weil da gibt es so viele andere, die das auch haben. Also beschäftige dich wirklich mit deinen Stärken im Sinne von, was macht dich besonders? Was macht dich aus? Nicht Technik, sondern der erste Kontakt vielleicht. Da bist du schon mal ein bisschen näher dran, so. Oder nicht Dribbling, sondern dieses Dribbling, wenn du von links in die Mitte ziehst und dann einen Übersteiger machst. Mhm. So konkret, Nummer 1. Nummer 2, würde ich sagen, setz dir spezifische Ziele. Auch da ist so, das war tatsächlich bei mir auch damals so, ist sehr stark und gerät da auch schnell rein, weil das System auch so aufgebaut ist, was absolut nicht schlecht ist, aber es ist wichtig, gut damit umzugehen, dass man einfach so zum Training geht und trainiert man halt und dann hat man so ein bisschen die Rolle, die der Trainer einem zuweist, okay, ich bin der Ergänzungsspieler oder okay, ich bin halt der Stammspieler und so, dann Spiel, setz dir spezifische Ziele im Sinne von, mach dir selbst mal bewusst, wie du es gern hättest, nicht wie es gerade ist und nicht, oh ja, das ist ja gerade so, das wird bestimmt jetzt für immer so sein. Nein, setz dir spezifische Ziele, das machst du, indem du dich fragst, wie hätte ich es denn gerne, dann quasi einen Zielpunkt hast und dich dann fragst, wie ist das möglich? Nicht, ist das möglich oder nicht, sondern wie ist das möglich? Und dann öffnest du quasi dein Mindset dafür, auch dann Lösungen zu erhalten. Das ist Nummer 2, also setz dir spezifische Ziele. Und Nummer 3, die Frage war Tipps, ne, um bestmöglich, also so mental stark zu sein. Ja. Tatsächlich, glaube ich, such dir jemanden, der dich da begleitet. Ne? Ja. Das kann in erster Linie vielleicht ein Trainingspartner sein bei dir aus der Mannschaft, mit dem du offen sprechen kannst, mit dem du dich zum Einzeltraining treffen kannst. Das kann professioneller Coach sein, der dich begleitet oder was auch immer. Das kann auch vielleicht ein alter Trainer von dir sein, ne? Wenn du an dem Punkt stehst, wo du vielleicht dir Tipps abholen kannst, wo du einfach mal eine neutrale Meinung hast, sprechen kannst über das, was dich tatsächlich beschäftigt, so dass du dann frei wieder bist, weil das ist, wie gesagt, aus meiner Sicht mentale Stärke, wenn du voll in deiner Mitte bist und da überlagern sich Sachen, ne? Kennst das, wurdest angemeckert oder was auch immer, über deiner mentalen Stärke ist jetzt genau dieses Gefühl, was du nicht gefühlt hast, dieser Gedanke und so weiter, das darf wieder raus, dass du dann wieder frei bist und dein Ding machen kannst. Also Nummer 1, beschäftige dich mit dir selbst, deinen Stärken. Nummer 2, setz dir Ziele. Nummer 3, such dir jemanden, der dich auf deinem Weg begleitet, bestmöglich natürlich ein Expertenteam und wo du frei sprechen kannst, deine Sachen machen kannst, um eben auch nicht nur schnell irgendwo hinzugehen, sondern auch langfristig zu gehen, um deine Ziele zu erreichen.
Perfekt, Christoph. Vielen Dank dir. Und ich glaube, das waren jetzt auch zum Abschluss auch nochmal Tipps, die man jetzt vielleicht auch nicht nur als Fußballer, sondern auch den wirklich auch in seinen Alltag einfach integrieren kann, egal ob es jetzt das Berufsleben oder was auch immer ist. Sehr wichtig, sehr spannend. Ja, vielen Dank dir auch für die sonstige letzte, ja, ungefähr Dreiviertelstunde für deine Einblicke. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Wer Interesse hat, sich mal noch intensiver mit dem Training zu beschäftigen, ich werde es hier in den Shownotes noch verlinken, dass man da zu eurer Seite auch noch kommt. Und dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Christoph, für deine Zeit und alles, alles Gute.
Super, danke dir, Lukas, auch ja, für die Einladung, für das super Gespräch und danke euch fürs Zuhören bis hierher. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Mach's